Ja, guten Morgen. Der Flo hat euch schon schonend darauf vorbereitet, dass heute nicht der da steht, der von euch erwartet wird. Bevor wir weitermachen mit dem Jakobusbrief, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns damit zeigst, wer du bist und dass du uns eine Richtschnur gibst für unser Leben. Ich bitte, dass du uns jetzt wirklich ansprichst durch das, was wir da lesen im Jakobusbrief, dass du uns tief in unserem Innersten berührst und bewegst und veränderst. Hilf uns, auf dich zu hören und auf dich zu schauen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ja, bitte schlagt's auf. Den Jakobusbrief, Kapitel 1. Vers 19 bis 25 werden wir uns heute näher anschauen und ich bitte euch, die Bibel während der Predigt offen zu halten und mitzuschauen. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ihr kennt es vielleicht, man bestellt sich ein Elektrogerät auf Amazon und dann wird das Ding geliefert und man packt es aus und die Freude wird immer größer und immer größer und man stellt es an seinen Platz und man beginnt das Ding jetzt in Betrieb zu nehmen. Und dann kommt was, das ihr vielleicht auch kennt, etwas Unangenehmes, User Manual, Bedienungsanleitung. Also man soll diese dicke Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und man soll sich anschauen, wie man das Ding richtig in Betrieb nimmt und wie man es richtig nutzen soll. Und da bin ich leider ein bisschen nachlässig, weil für mich ist das immer Zeitverschwendung. Ich denke, das Ding ist selbsterklärend und ich fange an, damit zu tun. Und manchmal ist es mir sogar schon gelungen, das Ding dann zu vernichten, bevor ich es das erste Mal wirklich nutzen habe können. Und dann werde ich auch schon zunehmend ärgerlich und grantig und die Freude ist irgendwie dahin, die ich vorher gehabt habe. Der Text, den wir uns da heute näher anschauen, der hat mit so einer ähnlichen Problematik zu tun. Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr sehen, wie diese Ähnlichkeit ist oder wo sie liegt. Wir werden uns zunächst anschauen, mit welcher Haltung wir auf Gottes Wort hören sollen. Dann werden wir uns damit beschäftigen, wie konkret dieses Hören aussehen soll und welche Folgen das Hören haben soll. Und am Ende werden wir sehen, was die Motivation ist, welche Motivation wir haben, um freudig hören zu können und um freudig tun zu können. Eigentlich um tun zu wollen. Gute Zuhörerinnen, gute Zuhörer sein. Der gesamte Jakobusbrief verfolgt das Ziel, uns zu reifen Christen zu machen. In der neuen evangelistischen Übersetzung ist das in Vers 1, also in Kapitel 1, in Vers 4 so zusammengefasst. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Er soll zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und durch den Jakobusbrief vermittelt uns Gott, dass dieses Ziel durch zwei Instrumente verfolgt wird. Das erste Instrument, das haben wir bisher betrachtet in diesen ersten Predigten, und das sind Prüfungen und Versuchungen und Wir haben gesehen, was das ist, woher es kommt und wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen sollen. Also Prüfungen und Versuchungen sind das erste Instrument. Und heute geht es um das zweite Instrument, Gottes Wort. Und er vermittelt uns durch sein Wort, wie wir antworten sollen, wie wir leben sollen, wie wir leben sollen, dass er geehrt wird. In Vers 21 lesen wir: Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Wir sollen also bereitwillig auf Gottes Wort eingehen. Und in Vers 19 wird konkreter beschrieben, wie das aussehen soll. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Zur Veranschaulichung, wie wir Gottes Wort aufnehmen sollen, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollen, verwendet Jakobus hier ein Bild. Und zwar verwendet er das Bild, dass wir damit so umgehen sollen, wie in der Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sollen wie gute Zuhörer mit Gottes Wort umgehen. Und ihr kennt es sicher, ihr kennt solche Menschen, solche guten Zuhörer. Und das ist eigentlich leicht für mich zu beschreiben, denn es ist das genaue Gegenteil von mir. Das sind Menschen, die schnell bereit sind zu hören und langsam zu reden, die nicht sofort explodieren und zornig werden, wenn jemand anderer Meinung ist, sondern die geduldig sind und zuhören. Diese Beschreibung, dass wir mit Gottes Wort gleich umgehen sollen, wie gute Zuhörer, die mag vielleicht auf den ersten Blick überraschen. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir auf Gottes Wort oft ganz gleich reagieren wie in Gesprächen, wenn uns Menschen Dinge sagen, die uns nicht so erfreuen, dann sehen wir, dass das eigentlich sehr ähnlich ist. Denn wie reagieren wir dann, wenn wir was hören, was uns nicht gefällt? Wir glauben, wir müssen jetzt reden. Wir glauben, wir können uns nicht mehr zurückhalten und wir können nicht ausreden lassen, weil es so unerträglich ist und wir müssen zornig werden und losplatzen und es beenden, was uns da begegnet. Wir nehmen nicht mehr auf, wir hören nicht mehr zu. Und das passiert vor allem dann, wenn wir kritisiert werden für unsere Art oder für unser Handeln. Oder wenn uns jemand vorschreiben möchte, was wir tun sollen oder wie wir leben sollen. Dann wird diese Reaktion in Gesprächen ausgelöst. Und auch wenn wir das in der Bibel entdecken. Und an dem, was aus unserem Mund da herauskommt, wird sichtbar, was in unserem Herzen ist. In Lukas 6,45 sagt Jesus, dass der Mensch redet, was er in seinem Herzen denkt. Wir müssen uns also zunächst damit befassen, was aus unserem Herzen kommt und in unserem Leben dadurch sichtbar wird. Jakobus schreibt an Menschen, denen die Botschaft, die die Kraft hat zu retten, ins Herz gepflanzt wurde. Er schreibt also an Menschen, die vom Evangelium bereits ergriffen worden sind. In dem Moment, in dem uns das Evangelium ergreift, werden wir aber nicht schlagartig makellos und vollkommen, sondern es beginnt eine Veränderung, die nur langsam voranschreitet. Und deshalb fordert uns Jakobus in Vers 21 auf, alles abzulegen, was uns beschmutzt und an der Bösen noch an uns vorhanden ist. Weil diese Dinge eben nicht einfach verschwinden, wenn wir Christen werden, sondern das ist unsere alte Natur. Das sind die alten Gewohnheiten, die weiterhin an uns sind. Das ist so ähnlich wie ein Untermieter, der nicht ausziehen will und der außerdem noch die üble Gewohnheit hat, ständig Lärm zu machen, sich ständig einzumischen und uns da deshalb zu hindern, zuzuhören. Ein Merkmal dafür, dass Gott diese Veränderung in unserem Herzen bereits begonnen hat, ist, dass man mehr von Gott wissen will, dass man ihn besser kennenlernen möchte und dass man hinhören möchte, was er einem sagen möchte. Man möchte hören, was er sagt, wie unser Leben aussehen soll und wie wir werden sollen. Wenn wir in der Bibel Dinge lesen, die uns herausfordern, die unsere Lebensweise kritisieren, die uns anklagen, dann können wir wie schlechte Zuhörer reagieren. Wir können verärgert über das sein, was wir da hören. Wir können über die Bibel verärgert sein oder über Gott selbst. Und wir sind alle in Gefahr, dann die Autorität der Bibel in Frage zu stellen oder zumindest dieses einen Abschnittes. Oder wir können zu leichtfertig behaupten, dass das veraltet ist und nicht mehr zu unserer Kultur passt. Oder wir suchen uns einzelne Verse raus, die uns gefallen, und wir ignorieren andere Dinge, die uns nicht gefallen. Oder wir könnten denken, ja, das mag theoretisch schon so sein, aber so hart kann man es nicht spielen, zumindest nicht in meinem Leben kann man so hart spielen. So eng kann man es nicht sehen. Diese ablehnende Haltung gegen die Schrift, gegen Gottes Wort, kommt von unserer alten Natur, von dem Untermieter, der noch in unserem Herzen lebt und der ständig Lärm macht und der uns am Zuhören hindert. Wenn wir mit dieser ablehnenden Haltung auf Gottes Wort reagieren, dann sehen wir in Vers 20, dass wir nicht bewirken können, was vor Gott recht ist. Das heißt, wir können dann nicht so leben, wie es für Gott passend ist. Wir sollen gute Zuhörer sein. Wir sollen wie gute Zuhörer reagieren. Schnell bereit zu hören, langsam zum Reden, nicht zornig und ablehnend, sondern bereitwillig aufnehmen. Wenn du lernen möchtest, so zu leben, wie es Gott gefällt, dann musst du, wie in jeder Beziehung, in der du lebst, lernen, eine gute Zuhörerin, ein guter Zuhörer zu sein. Aber Jakobus beschäftigt sich hier nicht nur mit dem Hören, sondern auch mit dem Tun. In Vers 22 kommen wir vom Hören zum Tun. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Bevor wir uns mit dem Tun beschäftigen, das im Jakobusbrief so eine große Rolle spielt, nämlich nicht nur im ersten Kapitel, sondern durch den ganzen Brief, ist es wichtig, ein Prinzip zu verstehen, das Jakobus im Kopf hat und das Paulus uns auch im Philipperbrief vermittelt, in Kapitel 2, in den Versen 12 bis 13. Wir bewirken unser Heil mit Furcht und Zittern. Also wir sind schon aktiv. Aber nur, weil Gott in uns am Werk ist und sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Der Heilige Geist verwendet Gottes Wort, das wir als gute Zuhörer bereitwillig aufgenommen haben, und er wirkt das Wollen in uns und er schenkt das Vollbringen. Die Reihenfolge ist also: zuerst zuhören, dann tun. Und der Heilige Geist verwendet Gottes Wort und wirkt das Wollen in uns und schenkt das Vollbringen. Wenn wir in unsere Beziehung zu Gott weiterkommen wollen, dann müssen wir diese Reihenfolge beachten. Und wir müssen auch die Balance beachten, die Jakobus uns da vermitteln will, die Balance zwischen Hören und Tun. Wenn wir diese Balance verlieren, dann werden wir wahrscheinlich mehr durch unser christliches Leben stolpern, als wirklich voranzukommen. Häufig ist es gerade bei frischen Christen so, dass sie vor Aktivität sprühen. Sie sind richtige Aktivisten für Gott. Sie wollen tun, sie wollen handeln und sie wollen nicht geduldig sich mit Lehre beschäftigen. Das ist für sie Zeitverschwendung, alles graue Theorie und bringt nicht so viel für die Praxis. Und dann gibt's die schon länger sich mit Gottes Wort beschäftigen und die eine Freude haben, Zusammenhänge zu entdecken, und für die besteht die Gefahr, dass dieses Wissen wollen für sie das Wichtigste oder gar das Einzige wird. Und für beide Gruppen besteht die Gefahr, dass sie dadurch in eine Schieflage kommen, die sie hindert, voranzukommen. Jakobus vermittelt uns in den Versen 23 bis 25 drei Dinge, die notwendig sind, um diese Balance zwischen Tun und Hören zu halten, um das richtig zu leben, um in richtiger Weise Hörer und Täter des Wortes zu sein. Das Erste, das notwendig ist: wir müssen uns in Gottes Wort vertiefen. In Vers 25 lesen wir dazu: wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft. Das hier mit vertiefen übersetzte Wort, das gleiche Wort verwendet Johannes im Johannesevangelium in Kapitel 20 in Vers 5. Als er berichtet von der Begebenheit, wie Maria Magdalena zu den Jüngern kommt und berichtet, das Grab ist leer. Und wie Petrus und Johannes dann zu dem Grab hinlaufen und wie Johannes sie dann hinunterbückt und in das Grab hineinschaut. Das ist derselbe Begriff, dieses Vertiefen. Und stellt euch vor, was im Kopf von Johannes davor gegangen sein muss, als er sich so in das Grab, also zum Grab hinuntergebückt hat und gesehen hat, das Grab ist leer. Ich glaube, Fragen über Fragen müssen durch seinen Kopf geschossen sein. Wie kann das sein? Wo ist Jesus? Wer hat sein Leichnam fortgetragen? Was hat das alles zu bedeuten? Und in der gleichen Weise müssen wir uns in Gottes Wort vertiefen. Wenn wir uns so in Gottes Wort vertiefen, müssen uns Fragen durch den Kopf schießen. Was soll das bedeuten? Was will Gott mir sagen? Was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat es auf mein Verhalten zu tun? Was sagt es über mich? Wir sollen nicht nur drüber lesen, sondern wir sollen Zeit investieren. Wir sollen konsequent sein und wir sollen systematisch vorgehen. Wenn du zum Beispiel den Epheserbrief liest, wenn du dich in den Epheserbrief vertiefst, dann sollst du dann einen groben Überblick behalten, worum es da geht. Du sollst die Struktur im Kopf haben. Du sollst wissen, was die Hauptaussagen von dem Brief sind und was Gott dir damit vermitteln will. Wenn du das mitnimmst, dann wirst du langsam die Bibel in deine Seele bringen und der Heilige Geist wird was haben, das er verwenden kann, um an dir zu arbeiten, um dich zu verwandeln. Das Erste, was also notwendig ist, ist, sich in Gottes Wort zu vertiefen. Das Zweite, das notwendig ist, ist zu erkennen, was Gottes Wort über dich sagt. Und in Vers 23 verwendet Jakobus da ein Bild. Und zwar einen Spiegel. Gottes Wort ist wie ein Spiegel, auf den wir hören sollen. Was siehst du, wenn du ihn am Spiegel betrachtest? Du siehst dich selbst, oder? Der Spiegel in dem Bild des Jakobus da verwendet, also Gottes Wort, ist ein Spiegel, der viel mehr kann als unsere üblichen Spiegel. Gottes Wort ist ein Spiegel, der nicht nur unser Äußeres zeigt, sondern der uns in unser Innerstes blicken lässt, in unsere Seele, der uns sehen lässt, wer wir wirklich sind. Der enthüllt, was wir im tiefsten Inneren wollen und wonach wir streben. Tim Keller verwendet in einem seiner Bücher das Bild, er berichtet von einem Mann, bevor er Christ geworden ist, die Idee gehabt hat, er baut sich jetzt das geniale Buch, ein Buch der Weisheit, und er hat begonnen, alle Dinge zu sammeln, in Zeitschriften, in Zeitungen und Büchern, die ihm klug erschienen sind, die ihm weise erschienen sind und wo er gedacht hat, irgendwann kann ich das mal in meinem Leben brauchen und das kann mir eine Richtschnur sein. Und er hat angefangen, das zusammenzutragen und eben so ein geniales Werk zu bilden. Und nach einigen Jahren hat er dann diese Sammlung durchgesehen und er hat festgestellt, hoppla, das ist nicht das geworden, was ich mir erwartet habe. Ich weiß gar nicht mal, warum ich das da reingetan habe. Es sagt mir nichts mehr. Es hat keine Bedeutung für mich. Und der Grund, warum das so ist, ist ganz einfach. Er hat sie verändert. Er hat sie entwickelt. Und das, was er vor 2 oder 3 Jahren für wichtig und genial gehalten hat, das war jetzt vollkommen belanglos. Und dann ist er irgendwann Christ geworden und hat begonnen, die Bibel zu lesen. Und dann hat er gesehen, wow, das ist das Buch, nach dem ich mich gesehnt habe. Das ist das Buch, das für mein Leben wirklich relevant ist. Das ist das Buch, das mit mir zu tun hat. Und das ist vor allem ein Buch, das auch mit meiner Veränderung Schritt hält. Mehr noch, es ist eigentlich gemeinsam mit dem Heiligen Geist der Motor für diese Veränderung. Das Buch ist das, was das vorantreibt, diese Veränderung. Ein Vers, den der Mauritz sehr gerne zitiert und wahrscheinlich auch sehr liebt, finden wir in Hebräer 4,12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Ein Buch, das unsere geheimsten Wünsche und Gedanken aufdeckt, das uns zeigt, wie Gott uns sieht, wer wir also wirklich sind. Und wenn du die in Gottes Wort vertiefst, dann wirst du erleben, wie der Heilige Geist zu dir redet, wenn du es liest. Durch das, was du liest. Nicht irgendwelche Gedanken, die man nicht von eigenen unterscheiden kann, sondern konkret durch Gottes Wort spricht dich der Heilige Geist an, spricht zu dir und spricht in dein Leben. Das Buch Gottes Wort, der Seelenspiegel, der dir zeigt, dass du, wenn du die da vertiefst, der zeigt dir, dass du Gottes Kind bist und was an dir schon passend ist und was nicht mehr zu dir passt, zu deiner neuen Identität. Das Dritte, was notwendig ist, Täterin sein oder Täter sein. Bedauerlicherweise können wir wie jemand sein, der sich selbst im Spiegel betrachtet und weggeht und vergisst, wie er ausgesehen hat. Jakobus beschreibt es in den Versen 23 und 24. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Es kann sein, dass wir uns zwar in dem Spiegel betrachten, also in Gottes Wort vertiefen, und dass wir darin wohl auch erkennen, was wir da sehen sollen, aber dass es keine Auswirkungen auf unser Leben hat. Und das ist wirklich tragisch, oder? Denn dann bewegen wir uns weiterhin auf den ausgetretenen Pfaden, auf denen wir bisher unterwegs waren. Wir leben weiterhin so, wie wir früher gelebt haben, wie wir als alte Menschen vor der Erneuerung, die Gott schenkt, gelebt haben. Wir leben nach unserer alten Natur, nach einer Natur, die nicht mehr unserer Natur ist, nicht der Natur entspricht, die wir da im Spiegel, in diesem Seelenspiegel sehen. Wir leben ein Leben, das nicht mehr zu uns passt. Wie wird unsere übliche Reaktion sein, wenn wir in einen Spiegel schauen? Wenn wir entdecken, dass an unserer Kleidung sichtbar ist, was wir in den letzten 12 Stunden alles gegessen haben. Wir werden uns umziehen, oder? Wir werden uns umziehen. Und das ist doch der Grund, warum wir in den Spiegel schauen. Wir schauen, ob alles an uns passt oder ob wir korrigieren müssen, ob wir nachbessern müssen. Wir werden reagieren auf das, was wir da sehen. Das, was uns Jakobus da vermitteln will, ist wirklich nicht kompliziert, oder? Es ist simpel und banal. Gottes Wort ist so ein Spiegel und wir sollen auf diesen Spiegel reagieren. Gottes Wort soll auf uns denselben Einfluss haben, wie die Spiegel, die wir zu Hause verwenden. Wenn du in den Spiegel schaust und du entdeckst Zahnpasta an deinem Mundwinkel und du gehst raus, dann ist es so, als würdest du nicht auf das hören, was Gott dir zeigt in seinem Wort, in diesem Seelenspiegel. Okay, der dritte Punkt. Was ist unsere Motivation, gerne hören zu wollen und tun zu wollen? Was ist die Folge davon, wenn wir uns in Gottes vollkommenes Gesetz vertiefen? Wenn wir erkennen, was Gottes Wort über uns sagt und wenn wir dem gehorchen, wenn wir also Hörer und Täter des Wortes sind. Wir werden wachsen. Aber da wird noch was sein und das sehen wir in Vers 25. Wir werden gesegnet sein bei allem, was wir tun. Jakobus spricht hier nicht von irgendeinem Segen in Zukunft, sondern er spricht von einem Segen, den wir jetzt in dem Leben, in unserem jetzigen Leben erleben. Wir werden gesegnet sein bei allem, was wir tun. Aber was soll das bedeuten? Was ist das für Segen, von dem Jakobus da schreibt? Jakobus hat Gottes Wort in dem ersten Kapitel auf verschiedene Weise bezeichnet. Er hat gesagt, das ist die Botschaft der Wahrheit, durch die wir wiedergeboren werden. Das lesen wir in Vers 18. Er hat gesagt, das ist die Botschaft oder das Wort, das uns ins Herz gepflanzt ist und das die Kraft hat, uns zu retten. Das haben wir in Vers 21 gelesen. Und in Vers 25 schreibt er vom vollkommenen Gesetz, vom Gesetz der Freiheit. Indem Jakobus Gottes Wort zum Gesetz erklärt, vermittelt er uns, dass die gesamte Bibel, unabhängig davon, was wir lesen, ein Geschichtsbuch, die Psalmen, die Evangelien oder die Briefe, dass alles, was wir lesen, eine Reaktion, eine Antwort von uns erfordert. Und nachdem die ganze Bibel auf Jesus hinweist, auf unseren Herrn Jesus, auf Christus, auf Gottes Sohn, was ist die Reaktion, die die Schrift erfordert? Die Reaktion ist Glaube und Umkehr, Glaube und Gehorsam. Okay? Das ganze Wort ist somit in diesem Sinn Gesetz. Aber was für ein Gesetz? Jakobus verwendet in Vers 25 die Wendung Gesetz der Freiheit. Gesetz und Freiheit, das klingt wie völlig widersprüchliche Begriffe, die gar nicht in einem Satz vorkommen können und auf das Gleiche hindeuten, oder? Denn wie definieren wir Freiheit üblicherweise? Freiheit ist das Fehlen von jeder Einschränkung. Dahinter steht die Idee, dass wir nur dann vollkommen frei sein können, wenn wir von allen Zwängen befreit sind. Und jedes Aufstellen von Regeln, von Grenzen, von Gesetzen ist daher ja per Definition das Gegenstück von Freiheit, oder? Es nimmt uns Freiheit. Aber ist es tatsächlich so? Denkt an einen Fisch im Wasser. Er hat Kiemen, um Sauerstoff zu atmen. Und er hat Flossen, um sich fortzubewegen. Aber er ist auf ein Leben in diesem Lebensraum Wasser beschränkt. Würdest du ihm jetzt diese Einschränkung nehmen wollen, ihn aus dem Wasser holen, dann wäre das kein Akt der Befreiung, sondern ein Akt der Grausamkeit. Der Fisch kann nicht mehr atmen, er kann sich am Land mit seinen Flossen nicht gezielt fortbewegen und er wird ständig Stress haben, solange er nicht im Wasser ist. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Wie man an sein eigenes Leben manchmal denkt. Das Befreien von dieser Beschränkung, das gibt dem Fisch nicht Freiheit, sondern es nimmt ihm Freiheit. Und gib ihn wieder ins Wasser und du wirst sehen, wie er aufatmet und wie er davon schwimmt. Jakobus schreibt seinen Brief an wiedergeborene Christen, an Kinder Gottes, an uns. Und wir werden diese Freiheit, die wir haben, nur erleben, wenn wir die Lebensweise üben, wenn wir die Lebensweise leben, zu der wir geschaffen sind. Denkt an die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, wie ich mit Elektrogeräten umgehe. Dass ich nicht in die Bedienungsanleitung schaue, bevor ich sie in Betrieb nehme. Und was das für Folgen hat. Aber selbst wenn ich sie nicht gleich zerstöre, diese Geräte, dann werde ich sicher nie die Freude und den Genuss an dem Gerät erleben können, den ich haben könnte, wenn ich das so nutzen würde, wie der Hersteller sich gedacht hat. Also wenn ich mir an die Bedienungsanleitung halten würde. Gottes Wort ist die Bedienungsanleitung für unser christliches Leben. Wir blicken in den Spiegel, in Gottes Wort. Und wir erkennen, dass wir Kinder Gottes sind und wie wir die volle Freiheit, den vollen Segen, die volle Freude erleben können, wenn wir uns an die Bedienungsanleitung halten, wenn wir so leben, wie unser Hersteller sich das gedacht hat. Wenn wir uns in Gottes Wort vertiefen, werden wir aber noch was finden, noch jemanden. Den Menschensohn, den einen Mann, der Gottes Wort vollkommen in seinem Herzen gehabt hat und der vollkommen gelebt hat, der vollkommen gehorsam war. Im Hebräerbrief in Kapitel 10 lesen wir über ihn. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt: Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Dann aber fährt er fort, hier bin ich, bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jesus Christus war von Gottes Wort vollkommen durchdrungen. Danke. Er hat gewusst, also er war von Gottes Wort vollkommen durchdrungen. Er hat gewusst, dass die ganze Schrift auf ihn als Retter hinweist. Auf ihn als vollkommenes Opfer. Und er war nicht nur durchdrungen von Gottes Wort, sondern er war auch gehorsam. Er hat ein vollkommenes Leben geführt bis zum Ende. Denkt an die letzte Nacht vor seiner Kreuzigung, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Als er gewusst hat, jetzt steht mein persönlicher Abgrund vor mir. Es ist ihm unglaublich schwer gefallen zu tragen, was er tragen hat müssen. Und er hat zum Vater gebetet, dass das ihm erspart bleiben soll, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen soll. Aber er hat hinzugefügt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er hat gehorcht, er hat sich dem Rettungsplan des Vaters gefügt. Und er war von Gottes Wort so durchdrungen, dass er sogar am Kreuz noch seine letzten Worte, dass die noch Dinge waren, Zitate aus der Bibel eigentlich, aus den Psalmen, von Stellen, die auf ihn hinweisen. In Vers 22, das ist übrigens sehr lesenswert für alle, die wissen wollen, was Christus am Kreuz durchgemacht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und unmittelbar vor seinem Tod, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ich weiß, es fällt uns unglaublich schwer, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen. Aber es hilft zu sehen, dass Gott uns nicht einschränken möchte. Wir blicken in den Spiegel und sehen, dass wir nicht mehr sind, wer wir waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, haben wir als Kinder Gottes ein neues Leben. Gott gibt uns durch sein Wort eine Bedienungsanleitung für dieses neue Leben. Da finden sich auch Einschränkungen. Ja, natürlich finden sich da Einschränkungen, aber solche Einschränkungen, die uns helfen, das Leben zu führen, zu dem wir geschaffen sind. Denn wenn wir so leben, dann können wir befreit aufatmen und uns frei bewegen, so wie der Fisch im Wasser. Und dann ist danach Christus, Jesus. Auf ihn kannst du blicken und auf seine Liebe zu dir. Und an seinem Opfer kannst du sehen, wie unglaublich groß diese Liebe ist. Durch das Opfer bist du befreit, die Freiheit auszuleben, zu der Gott dich geschaffen hat. Diese beiden sind unsere Motivation, um gerne zu hören und um gerne zu gehorchen. Wir sehen, dass wir uns nach einem Gesetz der Freiheit richten und nach einem Herrn, nach einem Gott, der uns mit unglaublicher Hingabe liebt. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, Danke, dass du dir uns zuwendest und dass du uns mit deinem Wort einen Spiegel in die Hand gibst, durch den wir in unser Innerstes blicken können und sehen können, wie du uns siehst, lieber Vater. Lieber Vater, du bist der Schöpfer des Universums und du bist auch unser Schöpfer und du zeigst uns durch dein Wort, wie wir leben in Freiheit, ein gesegnetes Leben, ein Leben in Freude und Erfüllung leben können. Herr Jesus, danke für dein Gehorsam und deine vollkommene Selbstaufopferung am Kreuz, um für uns ein Leben zu erringen, befreit von Gottes Gericht und von der Gebundenheit an Sünde. Danke, dass du uns deine Liebe zeigst. Hilf uns zu antworten. Amen.